Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Gaza und Eskalation. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Wir sind Zeitzeugen einer Zeitenwende. Noch nie war offensichtlicher, dass alle Sonntagsreden von Völkerrecht und Humanität nur Beruhigung für die Menschen waren, welche nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg Frieden suchten. Deshalb gibt es diese Woche noch mehr Text als üblich. Anfang April sollte die Erklärung und Übersetzung eines wichtigen Artikels über die Auswirkungen des Völkermords in Gaza am Anfang stehen. Ein Artikel, welcher deutlich machte, welche gravierenden globalen Veränderungen angestoßen wurden. Es folgen Hinweise, wie sich der Genozid in Gaza entwickelte, was er in Deutschland bewirkte, wie der Konflikt auf Syrien, den Jemen und den Iran immer größere Kreise zog und was der Flug Netanjahus nach Ungarn und in die USA bedeutete. Entlarvung der liberalen Weltordnung. In Mondo Weiß erschien am 2. April der Artikel eines Autorenkollektivs mit dem Titel Zitat Palästina jenseits der kolonialen Logik des Völkerrechts. Die Kolonisierung Palästinas ist keine Anomalie in der liberalen Weltordnung, sondern ihr eklatantester Anklagepunkt. Sie entlarvt die Heuchelei eines internationalen Systems, das den Kolonialismus anprangert und ihn gleichzeitig institutionalisiert und legitimiert. Zitat Ende. Ich gehe so ausführlich darauf ein, weil es die akademisch wohlbegründete Zusammenfassung von vielen Analysen war, welche ich in der Vergangenheit versucht hatte, in Büchern und Artikeln zu erklären. Miriam Abu Samra und Sarah Trojan begannen damit zu erklären, dass das Konzept des Exzeptionalismus oft herangezogen wurde, um die palästinensische Frage innerhalb des internationalen Systems zu erklären. Palästina werde als Anomalie dargestellt, ein anachronistisches Siedlerkolonialprojekt, das in einer postkolonialen Welt Apartheid, Besatzung und Völkermord erdulden muss. Folglich gelten Israels Gewalt, seine rechtswidrigen Praktiken und seine Straflosigkeit als Abweichungen innerhalb eines internationalen Systems, das ansonsten auf gemeinsamen Werten, unparteiischen Institutionen und einem universellen normativen Rahmen beruht. Die Autoren vertraten die Meinung, dass diese Darstellung gefährlich irreführend sei, denn sie verschleiere die Verankerung des Kolonialismus in der modernen Weltordnung. Weit davon entfernt, ein Ausreißer zu sein, lege Palästina die kolonialen Grundlagen der internationalen Beziehungen offen. Israels Kolonialismus sei keine Abweichung in einer fairen und gerechten Welt, er sei vielmehr die deutlichste Manifestation einer globalen Ordnung, die darauf ausgelegt und strukturiert ist, neokoloniale Machtdynamiken aufrechtzuerhalten, zu schützen und zu legitimieren. Eine Ansicht, welche durch die Maßnahmen des neuen US-Präsidenten nun sicher bestärkt wird. Die koloniale Architektur des Völkerrechts. Zitat: Das Völkerrecht entstand, um die Versklavung von Millionen Afrikanern, die koloniale Eroberung der sogenannten Neuen Welt und die wirtschaftliche, kulturelle und politische Unterwerfung ihrer indigenen Völker zu sanktionieren. Über 500 Jahre lang orchestrierte es Europas Geschichte der Ausbeutung und Enteignung, diente der Vermittlung konkurrierender imperialer Ambitionen und der Legitimation territorialer Expansion. Die Werke von Francisco de Vitoria und Hugo Grotius, die als Väter des Völkerrechts gelten, veranschaulichen dies. Ihre Konzeptualisierung des Naturrechts etablierte einen Zivilisationsstandard, der auf europäischen Lebensstilen basierte und als Maßstab für die territoriale Eroberung und die Unterdrückung Nicht-Europäer diente. Nach diesem Standard hatten die sogenannten Zivilisierten das Recht zu erobern, während die Unzivilisierten versklavt, ausgebeutet, unterworfen und ausgerottet werden sollten. Jeder Widerstand der Unzivilisierten wurde zum Synonym für Barbarei und Terrorismus. Der Zivilisationsstandard bestand im Wesentlichen in der institutionalisierten Macht zur Kolonisierung. Zitat Ende. Mit der Weiterentwicklung des Völkerrechts, so die Autoren, habe es sich den neuen Formen des Kolonialismus angepasst. Die Weltordnung, die aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs entstand, sei weiterhin von Supermächten und deren Interessen bestimmt gewesen. Sie sei jedoch als faires und gleichberechtigtes System präsentiert worden, unter dem Deckmantel universeller Legalität, garantiert durch überparteiliche Institutionen unter der Führung der Vereinten Nationen. Und hier greifen wir zurück auf meine ständige Kritik am Löschen des deutschen Strafrechtsparagraphen 80 StGB, mit dem schon die Vorbereitung eines Angriffskrieges entsprechend dem deutschen Grundgesetz unter Strafe gestellt war, welches aber zum 01.01.2017 gelöscht wurde. Angeblich sei im Rahmen der Harmonisierung innerhalb der EU nun ausschließlich das Völkerstrafrecht heranzuziehen, etwas, das eben dem Geist des Grundgesetzes ausdrücklich nicht gewünscht war. Aber zurück zu dem interessanten Artikel. Die Verankerung des Systems der Treuhandgebiete in der UN-Charta und die eurozentrischen Erkenntnistheorien, welche der Kodifizierung internationaler Verträge wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte oder der Völkermordkonvention zugrunde lagen, seien die Verdeutlichung dieser Kontinuität. Der alte Zivilisationsstandard sei neu verpackt worden und in neue und akzeptablere Zweiteilungen wie demokratisch versus undemokratisch, entwickelt versus unterentwickelt und liberal versus nicht-liberal übersetzt worden. Europäische Ideale von Demokratie, Entwicklung und Wirtschaftsliberalismus seien zur neuen Rechtfertigung für die Kontrolle und Ausbeutung anderer Regionen und Völker herangezogen worden. Das Vetosystem des UN-Sicherheitsrats sei das eindrücklichste Eingeständnis des erneuerten Bekenntnisses des Nachkriegssystems zur Hegemonie der Supermächte. Die Entkolonialisierungswelle der 1950er bis 1970er Jahre habe nur nominelle Unabhängigkeit gebracht, da ehemalige Kolonien in neuen Formen der Herrschaft gefangen blieben. Politische Unabhängigkeit verschleierte die anhaltende wirtschaftliche Unterdrückung durch Finanzinstitute, unfaire Handelsabkommen und multinationale Konzerne, die Reichtum anhäuften, verstärkt durch Strukturanpassungsprogramme von IWF und Weltbank. Zitat: Der ehemalige Präsident Ghanas und Politiktheoretiker Kwame Nkrumah verurteilte diese Periode als Übergang vom klassischen Kolonialismus zum Neokolonialismus. Diese wirtschaftliche Unterordnung wurde durch ideologische Narrative legitimiert, die kapitalistische Entwicklung als gleichbedeutend mit universellen Menschenrechtsstandards darstellten und so ihre ausbeuterische Agenda verschleierten. Das Völkerrecht und die internationalen Institutionen läuteten im Wesentlichen eine symbolische Emanzipation ein, die jedoch keine materielle Befreiung vom Kolonialismus darstellte. Zitat Ende. Recht auf bewaffneten Kampf. Das Kriegsrecht, insbesondere die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle von 1977, so der Artikel weiter, spiegele diesen Widerspruch wider. Der Anspruch, den antikolonialen Kampf unter denselben rechtlichen Rahmenbedingungen zu regeln wie Konflikte zwischen Staaten, reproduziert und verfestigte ein inhärentes Machtungleichgewicht, anstatt es zu mildern. Zitat: Dieser Ansatz, obwohl scheinbar universell anwendbar, erzwingt eine formale Rechtssymmetrie zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten, zwischen einer Besatzungsmacht und denjenigen, die sich der Herrschaft widersetzen. Diese Normen berücksichtigen nicht die strukturellen Ungleichheiten und Machtdynamiken, die koloniale Beziehungen prägen, indem sie den Widerstand der Kolonisierten denselben rechtlichen Beschränkungen unterwerfen wie staatliche Streitkräfte, verschleiern diese Rechtsrahmen die materiellen und historischen Bedingungen der Unterdrückung. Darüber hinaus dienen diese Rechtsnormen oft dazu, Widerstand zu delegitimieren und zu kriminalisieren und gleichzeitig die strukturelle Dominanz des Kolonisators zu bewahren. Das Unterscheidungsprinzip beispielsweise, das eigentlich dem Schutz von Zivilisten dienen soll, berücksichtigt nicht ausreichend, wie Kolonialregime die Grenzen zwischen militärischen und zivilen Zielen verwischen und geht auch nicht auf die inhärente Gewalt der Besatzung selbst ein. Ebenso schränkt das Verbot bestimmter Kriegsmethoden diejenigen, die sich der Kolonialherrschaft widersetzen, unverhältnismäßig ein und begrenzt ihre Möglichkeiten zur Selbstverteidigung, während die überlegenen militärischen Fähigkeiten des Kolonisators unangetastet bleiben. Zitat Ende. Dieser Rechtsrahmen, so die Autoren, diente somit nicht als neutraler Schiedsrichter der Gerechtigkeit, sondern als Mechanismus, der genau die Machtdynamiken verankert, die er angeblich regulieren will. Indem diese Normen den Umfang und die Akteure der Gewalt durch einen Rahmen falscher Gleichwertigkeit regulierten, ermöglichten sie es den Kolonialmächten, kolonisierte Völker als unfähig darzustellen, zentrale Rechtsprinzipien einzuhalten. Dadurch machten sie antikoloniale Befreiungskriege im Rahmen des Völkerrechts unmöglich. Der Krieg des Völkerrechts gegen Palästina. Der Artikel brachte zum Ausdruck, dass die Palästina-Frage diesen hegemonialen Kern des Völkerrechts deutlich machte. Die zionistische siedlerkolonialistische Ideologie entstand und wirkte bis heute im politischen und wirtschaftlichen Rahmen der imperialen Geschichte Europas, eingebettet in die internationale Ordnung als solche, analysieren die Autoren zutreffend. Die Resolution 181 der UN-Generalversammlung teilte Palästina, legitimierte Landenteignung und verankerte den Siedlerkolonialismus im Völkerrecht, war ihre Feststellung der historischen Fakten. Obwohl die Resolution rechtlich fehlerhaft gewesen sei, da sie die Autorität der UN-Generalversammlung überschritt und nicht bindend war, wurde sie zur Grundlage für die unzweifelhafte Legitimation Israels und des kolonialen Erbes des internationalen Systems. Die Autoren gingen nicht darauf ein, dass auch das Zustandekommen des Abstimmungsergebnisses umstritten war. Sie erklärten vielmehr, dass die moderne Geschichte Palästinas diese Dialektik zwischen international legalisierten Herrschaftssystemen und dem Widerstand gegen den ihnen zugrunde liegenden kolonialen Rahmen widerspiegelte. Womit sie zum Ausdruck brachten, dass über den Kopf der indigenen Bevölkerung hinweg Land aufgeteilt wurde, ohne das Selbstbestimmungsrecht der Völker zu beachten. Die Heuchelei auf die Spitze getrieben. Die Oslo-Vereinbarungen, so erklärten die Autoren, stützten diese Dichotomie, diese Zweiteilung und festigten den zionistischen Siedlerkolonialismus unter dem Deckmantel von Friedensverhandlungen. Sie seien ein politischer Schachzug gewesen, um den Siedlerkolonialismus zu festigen und den palästinensischen Widerstand zu befrieden. Sie förderten das paradoxe Ziel, den Zionismus durch die Akzeptanz der kolonisierten Palästinenser selbst zu legitimieren. Mit dieser Strategie und dem Narrativ eines pragmatischen Ansatzes, so der Artikel weiter, stelle die internationale Gemeinschaft den Siedlerkolonialismus als, Zitat, gerechte und faire Lösung, Zitat Ende, dar, die die Rechte und Hoffnungen der einheimischen Bevölkerung auf Befreiung, Gerechtigkeit und Rückkehr auslöschte. In diesem Rahmen, so die weitere Erklärung, wurden koloniale Kontrolle und Unterdrückung durch neoliberale wirtschaftliche und politische Abhängigkeit, die Gewalt und Herrschaft unter dem Deckmantel des Staatsaufbaus normalisiert, weiter gefestigt. Sie formalisierten die koloniale Beziehung, indem sie eine kollaborative Klasse von Kolonisierten, die Palästinensische Autonomiebehörde PA, schafften und sie zu einem vermittelten Torwächter der Kolonialmacht machten. Dies hätte letztlich Israels Architektur der siedlerkolonialen Gewalt verstärkt. Israels anhaltende Massenvertreibungs- und Zerstörungskampagne im nördlichen Westjordanland, die größte seit 1967, die gemeinsam mit der palästinensischen Autonomiebehörde durchgeführt wurde, sei ein deutlicher Beleg für diese anhaltende Realität gewesen. Es sei kein Zufall, dass das Projekt eines palästinensischen Staates jedes Mal wiederbelebt werde, wenn die Kolonialmacht in ihrem Wesen herausgefordert wurde und die dekoloniale Mobilisierung wieder aufflammte und die langfristigen Grenzen und Widersprüche des internationalen Systems aufzeigte. Die Kampagne für die Anerkennung des Staates Palästina sei die genealogische Fortsetzung der Teilung Palästinas. Der aktuelle Moment im April 2025 bestätigte dies. Zitat: Mit einem live übertragenen Völkermord ist die einzige Strategie, die auf internationaler Ebene erneut vorgeschlagen wird, paradoxerweise der Verweis auf legitime Lösungen und rechtliche Rahmenbedingungen, die die siedlerkolonialen Grundlagen der palästinensischen Enteignung nicht in Frage stellen, sondern als vollendete Tatsachen betrachten. Dies ist ein strategischer Kurs, der als Versuch getarnt ist, Mechanismen der Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit durch das Eingreifen internationaler Institutionen zu etablieren, die keine Superparteien sind, sondern Träger kolonialer Hegemonie. Symbolisch in diesem Sinne sind die Haftbefehle des ISTGH gegen Netanyahu und Gallant, die ursprünglich auch gegen Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar und Mohammed Daif beantragt worden waren, falls diese nicht von derselben Kolonialmacht, gegen die sie vor der Ratifizierung der Haftbefehle kämpften, getötet worden wären. Während die Welt diese Entscheidung, die nicht durchgesetzt wird, als historisch feierte, trug sie maßgeblich dazu bei, die asymmetrischen Machtverhältnisse zwischen Kolonisierten und Kolonisatoren zu glätten und zu normalisieren. Sie brachte die Anführer des antikolonialen Widerstands auf dieselbe Anklagebank wie die staatlichen Behörden, die koloniale Massaker anordneten und durchführten, um ein ganzes Volk auszulöschen und zu vernichten. Dieser überparteiliche Ansatz und das Beharren auf Objektivität werden zur Regel, die jeden Versuch, unausgewogene Machtverhältnisse anzuprangern und umzukehren, unterdrückt. Zitat Ende. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die kolonialen Grundlagen des Völkerrechts das Verhältnis zwischen Kolonisierten und Kolonisatoren neutralisiert und in einem Kreislauf des Beidseitigkeit-Denkens getrieben haben, der stets den mächtigeren Kolonisator bevorzugte, der nicht nur das Schwert an der Kehle hält, sondern auch die Macht über die Erzählung besitze. Die Demontage des Herrenhauses. Das Fazit der Autoren war, dass die Kolonisierung Palästinas keine Anomalie in dieser globalen Ordnung ist, sondern ihr eklatantester Beweis. Sie entlarve die Heuchelei eines internationalen Systems, das den Kolonialismus rhetorisch anprangert, ihn aber praktisch institutionalisierte und legitimierte. Die von und für die Kolonialmächte geschaffenen Rahmenbedingungen des Völkerrechts und der internationalen Governance haben stets den Erhalt von Machthierarchien unter dem Deckmantel von Legalität und Gerechtigkeit priorisiert, sagen die Autoren. Der Siedlerkolonialismus werde als legitime Grundlage internationaler Beziehungen dargestellt. Zitat: Seit dem 7. Oktober 2023 wird die vermeintliche Universalität des internationalen Systems grundlegend in Frage gestellt, was seine inhärenten Widersprüche offenlegt. Der sich entwickelnde Diskurs und die Mechanismen des Völkerrechts haben ihre Grenzen und die anhaltende Ausrichtung auf koloniale Herrschaft und ihre Begleiterscheinungen offenbart: rassistische Privilegien, systemische Ungleichheit und Kapitalakkumulation. Dieser Moment erfordert eine kritische Neubewertung der konzeptionellen und praktischen Rahmenbedingungen, die Gerechtigkeit und Befreiung zugrunde liegen. Audre Lordes Aussage, dass die Werkzeuge des Meisters das Haus des Meisters niemals zerstören werden, sie mögen es uns ermöglichen, ihn vorübergehend mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, aber sie werden uns niemals in die Lage versetzen, einen echten Wandel herbeizuführen, unterstreicht die Notwendigkeit, diese Paradigmen neu zu denken. Der Weg nach vorn erfordert einen tiefgreifenden Strukturwandel, der die fest verwurzelten Systeme des Völkerrechts und der internationalen Regierungsführung, die Unterdrückung aufrechterhalten, anspricht und abbaut. Stattdessen müssen alternative Paradigmen entwickelt werden, die auf echter Gleichheit, gemeinsamem Kampf und dekolonialer Gerechtigkeit basieren. Der palästinensische Befreiungskampf veranschaulicht diese umfassendere Herausforderung. Er zwingt zu einer Auseinandersetzung mit den kolonialen Grundlagen der Weltordnung und entwirft eine Welt, in der Gerechtigkeit über die bloße Rhetorik hinausgeht und zu einer gerechten und gelebten Realität für alle wird. Zitat Ende. Es wird spannend sein zu beobachten, ob sich die entwickelnden Bewegungen des Multipolarismus, welche vom sogenannten globalen Süden und damit vielen ehemaligen kolonialisierten Ländern angetrieben werden, in der Lage sein werden, diese neue Fairness und globale Gerechtigkeit durchzusetzen. Im Moment sah es eher so aus, als ob sie zunächst versuchen würden, die Kolonialmächte zu zwingen, erstmal ihre eigenen Regeln einzuhalten. Lügen und Verbrechen. Aber das, so musste man im April 2025 annehmen, wird dauern. Denn die westlichen Medien, welche den größeren Teil der Weltmeinung beeinflussen, sind Mittäter in Gaza. Während das israelische Außenministerium vom UN-Menschenrechtsrat als Propagandaministerium der Hamas sprach, während Israel die Trinkwasserversorgung der Menschen, die in Zelten und Trümmern lebten, zerstörten, während improvisierte Schulen bombardiert wurden und verzweifelte Palästinenser durch Angriff enthauptete Babys hochhielten, blieben die westlichen Medien still und beschönigten den Völkermord als Selbstverteidigung, wie es Kolonialmächte schon immer taten. Aber der Guardian berichtete immerhin das Ergebnis der Untersuchung eines Forensikers, der die exhumierten Körper von 15 Sanitätern und palästinensischen Ersthelfern untersucht hatte. Und er stellte fest, dass sie Anzeichen einer Exekution aufwiesen, basierend auf der, Zitat, spezifischen und absichtlichen, Zitat Ende, Platzierung von Schüssen aus nächster Nähe. Die New York Times berichtete dann ebenfalls darüber, dass die Angaben der IDF erlogen waren. Zitat, Video zeigt, wie Hilfskräfte in Gaza unter Beschuss getötet werden, während die Rettungswagen noch die Scheinwerfer eingeschaltet haben. Die UN gab an, Israel habe die Helfer getötet. Das Video scheint der israelischen Darstellung der Ereignisse zu widersprechen, wonach die Fahrzeuge ohne Scheinwerfer und Warnblinkanlage verdächtig vorrückten. Zitat Ende. Zitat: Auf dem Video ist zu hören, wie der Sanitäter filmt und immer wieder die Schahada rezitiert, ein muslimisches Glaubensbekenntnis, das Menschen im Angesicht des Todes rezitieren. Es gibt keinen Gott außer Gott, Mohammed ist sein Gesandter, sagt der Sanitäter. Er bittet Gott um Vergebung und sagt, er wisse, dass er sterben werde. Vergib mir, Mutter, dies ist der Weg, den ich gewählt habe, Menschen zu helfen, sagt er. Allahu Akbar, sagt er, Gott ist groß. Zitat Ende. Wenn jemals der Begriff Märtyrer sinnvoll anzuwenden war, dann wohl in diesem Fall. Zitat: Die Vereinten Nationen und der palästinensische Rote Halbmond erklärten, die Helfer hätten keine Waffen getragen und stellten keine Bedrohung dar. Ihre Leichen wurden aus nächster Nähe angegriffen, sagte Dr. Khatib und fügte hinzu, Israel habe tagelang keine Informationen über den Aufenthaltsort der vermissten Mediziner gegeben. Sie wussten genau, wo sie waren, weil sie sie getötet hatten, sagte er. Ihre Kollegen litten große Schmerzen, ihre Familien litten große Schmerzen. Sie ließen uns 8 Tage lang im Dunkeln. Am Sonntag fanden Rettungsteams 15 Leichen, die meisten in einem flachen Massengrab, zusammen mit ihren zerstörten Krankenwagen und einem Fahrzeug mit dem UN-Logo. Zitat Ende. Der Artikel in der NYT berichtete, dass ein Mitglied des palästinensischen Roten Halbmondes weiterhin vermisst wurde. Außerdem wird Dr. Ahmed Dahir, ein Gerichtsmediziner, der einige der Leichen im Nasser-Krankenhaus in Gaza untersucht hatte, erwähnt. Dieser hatte erklärt, dass 4 der 5 von ihm untersuchten Hilfskräfte durch mehrere Schüsse getötet wurden. Mit Schussverletzungen an Kopf, Rumpf und Gelenken. Mit der Wiederaufnahme des israelischen Militärangriffs und der vollständigen Blockade des Gazastreifens waren die Krankenhäuser im Gazastreifen kaum noch funktionsfähig. Ein Ergebnis der gezielten Strategie Israels, das Gesundheitssystem des Gazastreifens zu zerstören. In den Krankenhäusern, so Mahmoud Mushtana, starben behandelbare Patienten einen, Zitat, langsamen, stillen Tod, Zitat Ende. Und in einem zynischen X-Thread beweist Warfare Analysis, dass es tatsächlich 40 enthauptete Babys gab. Aber nicht am 7. Oktober 2023, sondern palästinensische Babys im Laufe der Bombardierungen Israels. Meron Rapoport beschrieb, wie Israel, da es nicht in der Lage war, die Gaza-Bewohner sofort massenhaft zu vertreiben, die gesamte Bevölkerung Gazas durch eine Kombination aus Evakuierungsbefehlen und intensivem Bombardement in ein abgeschlossenes und möglicherweise abgesperrtes Gebiet zwangsumzusiedeln und Hunger und Verzweiflung den Rest erledigen zu lassen. Ohne Umschweife, sagt er, lasse sich diese neueste Vision mit nur 2 Worten zusammenfassen: Concentration Camp. Gaza 2.0. Wer sehen wollte, wie Rafah, das einst mal eine rote Linie von beiden war, in Ruinen lag, konnte das auf einem Fisheye-Foto ganz gut sehen. Aber nun wandte sich der Siedlerkolonialismus dem Westjordanland zu. Es gab nicht mehr viel zu zerstören und Hunger und Krankheiten würden die Bevölkerung langsam aber sicher dezimieren. Am 28. März zum Beispiel verübten israelische Siedler im Westjordanland-Dorf Jinbar in Masafar Yatta ein Pogrom mit voller Unterstützung und später auch Beteiligung der israelischen Armee. Nachdem sie Bewohner angegriffen und ein Kind mit blutendem Kopf zurückgelassen hatten, so berichtete Oren Sif, seien einige dieser Siedler in ihren Armeeuniformen zurückgekehrt und hätten das Dorf geplündert. Dabei zerstörten sie alles, was ihnen in den Weg kam. Für palästinensische Studierende an israelischen Universitäten, von denen viele seit dem 7. Oktober wegen Meinungsäußerung schikaniert, suspendiert oder verhaftet wurden, war das Leben auf dem Campus zu einer psychologischen Überlebensübung geworden. Guevara Bader schrieb über ihr schizophrenes Dasein. Sie lernten, ihre Identität und ihre Gefühle zu unterdrücken, waren unfähig, über das Blutbad im Gazastreifen zu sprechen und waren gleichzeitig gefangen in der Schuld ihrer relativen Sicherheit. Hier endet das Format des Podcasts. Im Anhang findet der Hörer noch einen Text, der sich zunächst mit der Situation in Syrien und im Jemen auseinandersetzt, aber dann der Situation in Deutschland zuwendet und einer erneuten Resolution der UN, gegen welche Deutschland gestimmt hatte. Man liest, wer den Zionismus unterstützt. Schließlich wird der interessierte Leser mit der möglichen Eskalation des Konfliktes zwischen Israel und den Nachbarländern auf den Iran konfrontiert. Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Thema finden Sie in der Schriftversion dieses Artikels.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.